Also wir feiern heute hier den Sieg von Jesus am Kreuz. Dabei war die Kreuzigung von Jesus die totale Niederlage. Ich meine, ist das nicht ein bisschen schräg, was wir hier machen? Ich meine, ihr wisst es, was die Kreuzigung bedeutet, oder ihr wisst es nicht, dann erkläre ich das jetzt. Das war eine Spezialität der Römer. Kein römischer Bürger, der zum Tode verurteilt wurde, durfte gekreuzigt werden. Diese Art der Hinrichtung haben sich die Römer vorbehalten für Nichtrömer. Denn sie wollten sie nicht nur umbringen, sondern richtig niedermachen, schänden, richtig erniedrigen. Die Römer haben Tausende gekreuzigt. Und die Kreuzigung war eine schreckliche Tortur. Oft hingen diese Menschen tagelang an den Kreuzen. Und es war ein qualvoller Tod von Ersticken und Verbluten. Bei Jesus ging es relativ kurz ab. 6 Stunden. War furchtbar. Sondern das soll ein Sieg sein. Wenn irgendeine Hinrichtungsart, alle sind furchtbar, aber wenn irgendeine Hinrichtungsart in der Geschichte die totale Niederlage deutlich machen soll, dessen, der da hingerichtet wurde, dann die Kreuzigung. Und wenn ihr die Berichte in der Bibel liest, dann spürt man es. Besonders deshalb, weil unter dem Kreuz wird sehr viel gelacht. Spott. Die Leute gehen vorbei und lachen. Leute mit Doktortitel stehen drunter, also die Gebildeten, die Führungskräfte, standen unter dem Kreuz und sagten, na, steig doch runter vom Kreuz. Du hast doch anderen geholfen. Jetzt hilf doch dir selber. Du hast doch gesagt, du bist der Sohn Gottes. Ha? Jetzt zeig's. Nägelchen raus. Rutsch runter. Und dann glauben wir dir. Selbst von rechts und links, wo zwei mit ihm so hingerichtet werden, sagt der eine, hilf dir selbst und uns. Wisst ihr, es ist bis heute, es war schon immer so, da haben sich die Zeiten nie geändert. Die schrecklichste Form, Menschen fertig zu machen, ist, sie lächerlich zu machen. Und das tun sie. Sie machen ihn lächerlich. Sie stehen unter dem Kreuz, sehen ihn in seinen Schmerzen leiden und reißen ihre ironischen, sarkastischen Witze über ihn. Schlimmer kann man einen Menschen nicht mehr fertig machen. Und bis heute ist es das, was wir am meisten fürchten, lächerlich gemacht zu werden. Nicht? Wir haben alle eine Sehnsucht nach Anerkennung, Mindestmaß an Anerkennung und Ansehen. Das Gegenteil ist, man fühlt sich ermordet, wenn man lächerlich gemacht wird. Das ist auch die Methode von vielen, auch heute. Ich war, wenn du einen fertig machen willst, dann musst du richtig durch den Kakao ziehen. Das gilt auch für die Christen. Wir sind ja eine tolerante Gesellschaft und wir leben in einem der freiesten Länder der Welt. Aber wenn du einen fertig machen willst, dann musst du ihn lächerlich machen. Dass so richtig deutlich wird, wie albern und blöd das ist, was der macht. Und nun gut, so waren es die Gegner, die hatten es darauf abgesehen, ihn zu widerlegen, also zu beweisen, dass er nicht die Macht hatte, dass in ihm nicht Gott selbst da ist, der das Universum geschaffen hat. Dass in ihm nicht der ist, wie im Alten Testament versprochen, der Messias, der die Lösung bringt für das Volk Israel und für die Völkerwelt. Das war das eine. Die Gegner wollten ihn widerlegen. Aber wie war die Logik der Freunde? Die Freunde und Schüler von Jesus, die konnten das ja nie verstehen, wenn Jesus das angekündigt hat, dass er den Weg des Leidens und Sterben gehen würde. Wie gesagt, nur ja nicht. Du musst das doch begreifen. Wer sich selbst nicht helfen kann, kann auch anderen nicht helfen. Du musst beweisen, dass du stark in dir selber bist. Dann werden Leute auch Mut fassen und glauben, dass du ihnen helfen kannst. Aber wenn du selber unter die Räder kommst, wem hilfst du damit? Und während die Gegner von Jesus die Stunden warten, bis er den letzten Schnaufer tut und endlich klar ist, er ist widerlegt, tot ist tot, da helfen keine Pillen, da warten die Freunde am Rande des Geschehens sehnsüchtig darauf, dass er die Nägel rausreißt und dass er einen Kreuzbalken nimmt und den Gegnern über den Schädel schlägt und beweist, wer hier die Macht hat. Aber er tut's nicht. Er tut's nicht. Er schreit und stirbt. Und dann verkriechen sie sich alle irgendwo in die Altstadt von Jerusalem. Es wird uns berichtet, dass sie Türen abschließen. Sie wussten ganz genau, wir sind die Nächsten. Das war alles kaputt. Ja, und wo ist der Sieg? Wo ist der Sieg? Die Gegner waren zufrieden, Jesus ist widerlegt. Die Freunde und Schüler hatten bis dahin geglaubt und gehofft, so angefochten, wie sie waren. Sie hatten inzwischen, waren sie alle weggelaufen, hatten ihn verraten. Einer hat sich aufgehängt in seiner Verzweiflung. Jetzt waren sie auch widerlegt. Anderthalb Tage tauchen sie unter, es war Schabbat. Und dann heißt es, als wieder Arbeitstag war, was dann? Was dann? Was passierte eigentlich, damit wir heute mit Grund diese totale Niederlage vom Kreuz so enthusiastisch als Sieg unseres Lebens feiern? Was ist da passiert? Kritiker sagen, ja, kannst du psychologisch ganz einfach so erklären, nach einiger Zeit haben die Nachfolger von Jesus, die haben gedacht, das war zwar eine Katastrophe, aber irgendwie kann das ja nicht alles gewesen sein. Wir müssen mal gucken, wie kann man das jetzt umbiegen. Und dann gab es ein paar kluge Köpfe wie den Paulus, die haben aus dem ganzen Desaster irgendwie über verschrobene theologische Theorien dann so eine Religion gebastelt und an die glaubt ihr heute. Aber jeder, der lesen kann, gratuliere, Alex, dass du liest jetzt, das ist doch wunderbar, dass das Christwerden ein Bildungserlebnis ist, ist doch was Herrliches. Das ist übrigens in der ganzen Weltgeschichte so. Es gibt ganze Völker, die haben erst, als sie die Botschaft von Jesus hörten und die Bibel bekamen, eine Schriftsprache bekommen. Dann hat man das erste Buch in ihrer Sprache war die Bibel. Dann haben sie lesen und schreiben. Das solltet ihr euch merken. Wer anfängt an Jesus zu glauben, der wird alphabetisiert. Deshalb gebe ich die Hoffnung für die Männer in Deutschland nicht auf. Der Trend zum Zweitbuch hält unaufhörlich an. Und wenn man das als Erstbuch die Bibel gelesen hat, dann kann man hoffen. Na gut, also das war herzlichen Dank an Alex und den Bildungsimpuls, den er gegeben hat. Was passiert, dass diese Wende passiert? Lest die Bibel. Im Lukas-Evangelium Kapitel 24, da lesen wir von zwei dieser frustrierten, total enttäuschten Männer, die so starke Hoffnungen auf Jesus gesetzt hatten. Und jetzt war alles durchkreuzt im wörtlichsten Sinne. Alles durchkreuzt. Und dann passierte am übernächsten Tag, am dritten Tag auferstanden, heißt in der Bibel immer, ihr müsst ihr wissen, die Juden zählten den angefangenen Tag und den angebrochenen Tag immer als ganzen Tag. Wir würden immer sagen, das war anderthalb Tage später, von Freitag bis Sonntagmorgen, aber drei Tage, ja. Also am übernächsten Tag passiert Folgendes. Ich lese euch das mal, ihr könnt das nachprüfen, im Lukas-Evangelium Kapitel 24, Satz Nummer 13. Bibel sind ja alle Sätze inzwischen nummeriert, das war nicht von Anfang an, sondern im 16. Jahrhundert wegen der Schlaglöcher auf dem Weg zur Druckerei in Paris hatten wir kluge Drucker die Sätze nummeriert, damit wir sie heute leichter finden. Das war von Anfang an nicht so, aber ist ja ganz praktisch, Bibel lesen. Also auf Seite 108 könnt ihr das finden, im Neuen Testament, Lukas Evangelium Kapitel 24, Satz Nummer 13 folgend. Ich lese einiges davon, erzähle anderes. Da heißt es, und siehe, zwei von ihnen, also von den Schülern, gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Also das war wie so moderne Leute von heute, gingen joggen. Nicht wahr? Es ist gesund, Bewegung ist gesund und die Probleme kann man nicht mehr lösen, alles ganz furchtbar. Auch wenn man sie schon nicht lösen, sondern wenigstens reden. Das ist untypisch für Männer. Nicht? Männer reden ja nicht. Die knurren immer so wie die Bären und so, fressen alles in sich hinein. Hier, 2 wirklich psychologisch toll auf dem Trip. Sie gehen erstens in die frische Luft, das tut immer gut. Bewegung tut auch immer gut. Wenn man Seele durcheinander ist, dann wirklich körperlich ein bisschen fit machen. Und sie reden, 2 Männer, die reden. Allein das ist schon wichtig, um ins Guinness-Buch der Rekorde zu kommen. Also sie redet miteinander von all diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Komisch, sah der anders aus? War da mit den Augen von den Männern was nicht? Jedenfalls der dritte Unbekannte ist schon dabei. Das ist für mich immer so die Hoffnungsgeschichte gewesen. Die halten ihn für tot. Die sagen, alles vorbei. Riesenpleite. 3 Jahre haben wir gehofft. Alles im Eimer. Und in ihrer Verzweiflung und Frustration gehen sie da spazieren. Und Jesus ist als der unerkannte Dritte schon dabei. Da habe ich so als Pastor mir immer gesagt, das ist toll. Das wünsche ich mir, dass Jesus immer schon mit unterwegs dabei ist. Könnte ja auch sein, dass unter uns hier heute jemand ist und sagt, bei all dem Singen, was ihr hier macht und der Begeisterten, ich bin noch nicht so weit. In meinem Leben sind mehr Fragen als Antworten. Und die Zweifel an all dem, was ihr da besungen habt, sind bei mir größer, als dass euer Jubel die übertönen könnte. Dann habe ich für dich eine besondere Hoffnung. Nämlich, dass der unerkannte Jesus, der bezweifelte Jesus, schon heute Nachmittag mit dabei ist. Schon zuhört. Er hört schon zu. Und seine Reaktion ist erstaunlich. Er sprach zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Es gibt eine Enttäuschung, es gibt eine Traurigkeit im Leben, die ist schwer wie Blei, die geht ja in die Knochen und hier ist körperlich so, sie müssen stehen bleiben. Sie blieben traurig stehen. Kennst du diese Bleischwere von Frustration? Besonders wenn man große Hoffnung gehabt hat, wie diese Leute. Sie hatten so auf Jesus gehofft. Und das war so hässlich durchkreuzt worden. Und jetzt erzählen sie diese Geschichten und jetzt stößt er nochmal in die ganzen Wunden rein. Er will das nochmal wissen. Da bleiben sie traurig stehen, wie gelähmt. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, zu dem Unbekannten, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Jesus hat Humor, ne? Wenn einer weiß, was los war, was denn? Er kitzelt's richtig raus. Dass sie alles rauskotzen. Dass sie alles rauskotzen an Elend, an Frustration. Und sie tun's. Sie tun's. Prompt. Was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und vor allem Volk. Wie ihn unsere hohen Priester und Obern zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, Er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh beim Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten. Aber ihn sahen sie nicht. Der hat sich alles nochmal raus. Und da kriegt man auch noch mit, nicht nur die Enttäuschung durch die Kreuzigung, sondern an dem Morgen, das war noch der Ostertag, als die Frauen kommen, das Grab ist leer und Engel und so weiter, da sagen sie, jetzt drehen die durch, Frauen werden hysterisch, komm, wir brauchen frische Luft, weg hier. Das ist die Lage. Und Jesus lockt das alles raus. Sie müssen das richtig rausspucken. Und jetzt? Naja, jetzt stellt man sich vor, Jesus, ein empathischer Seelsorger, wenn der die Kurse mitgemacht hätte, die ich machen musste, dann hätte er jetzt nach der Delay gespiegelt. Hätte er so gesagt, ach, euch geht euch sehr enttäuschend schwer. Es war ja aber auch wirklich ganz furchtbar, was ihr da so durchgemacht habt. Ne? Jesus war ja Schreiner, hatte ja auch keine theologische Ausbildung genossen, auch keinen Seelsorgekurs. Und deshalb geht er ein bisschen ruppig zur Sache, denn lesen hier, und Jesus, er sprach zu ihnen, ihr Dummköpfe und Betonköpfe, also es steht hier bei Luther, steht hier, o ihr Toren, zu trägen Herzens, Kardiosklerose steht hier im griechischen Text, habt ihr. Herzen sind verhärtet, das ist aber nicht die Pumpe mit gemeint, sondern das Verständnis, das Gewissen der Menschen, Betonköpfe, Dummköpfe, ihr Toren und zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Messias dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Bibelstunde an der frischen Luft. Was tut Jesus? Er blökt die erstmal an. Betonköpfe? Kapiert er nicht? Ihr habt doch die Bibel. Ja, müsst mal lesen. Was nützt sie nichts? Kriegt man Staublunge vom Staub. Und dann heißt, er fing bei Mose und den Propheten an, das ist jüdischer Ausdruck für das ganze Alte Testament. Und er zitierte nicht nur einzelne Worte, das gäbe es auch, von prophetischen Ansagen vom Messias, dass er der Weltrichter sein wird, Menschensohn, aber dass er auch der Gottesknecht sein, der für uns die Last der Sünden trägt, stellvertretend. Sondern er fängt von vorne an, er sagt, war das nicht die Politik von Gott von Anfang an? Von der Schöpfung her. Jedes Wort Gottes war ein Wort seiner Liebe. Jede Tat eine Tat seiner Liebe. Und was war die Reaktion? Die Menschen wussten es immer besser. Er hat sie geschaffen zu Geschäftsführern, Ebenbild, macht euch die Erde untertan, baut und bewahrt. Geschäftsführer, Eigentümer ist Gott. Nein, wir wollen sein wie Gott. Mein Bauch gehört mir, meine Zeit gehört mir, mein Geld gehört mir, mein Auto gehört mir, mein Bankkonto gehört mir. Ich bin Eigentümer. Natürlich sind wir auch religiös. Wenn wir Macken haben und Schwächen haben, dann kann Gott uns helfen, bitteschön. Aber Chefs sind wir. Wir sind selbstbestimmte Menschen. Und niemand hat das Recht, über unser Leben zu verfügen. Hat er nicht begriffen? Von Anfang an, Gott in seiner Liebe, in Worten und Taten kam zu uns. Menschen haben abgelehnt. Er schickte Propheten, er schloss seinen Bund mit Noah, mit Abraham, mit Mose, mit David. Immer kam die Retourkutsche der Menschen, wir wissen es besser, wie es geht, wir brauchen deine Gebote nicht, wir sind im 21. Jahrhundert angekommen, wir brauchen diesen alten Kram nicht, wir leben in einem Diesseits, wir rechnen mit dem, was wir sehen und erforschen können, wir glauben an sich, an solche Hirngespinste, dass es Gott gibt. Wir wissen es immer besser. durch die ganze Geschichte die Linie bis heute. Wir wissen es immer besser. Jesus sagt, habt ihr das nicht gesehen? Und wie hat Gott reagiert darauf? Er hat immer mit dem Wort seiner Liebe, er ist nochmal gekommen, er hat noch einmal Boten geschickt und zum Schluss ist er Mensch geworden in Jesus. Er selbst ist gekommen und ist unter die Lasten gegangen. Er ist nicht drüber geturnt, er ist drunter gegangen. Unter die Lasten, musste nicht, sagt Jesus selber, musste nicht der Messias, der Christus leiden und so zur Herrlichkeit, zum Sieg, zum Ziel Gottes kommen? Musste das nicht? Ist das nicht eine logische Notwendigkeit? Er selber, der Auferstandene, sorgt für die Wende. Es geht nicht darum, dass irgendeiner dann eine theologische Deutung macht, wo man eine desaströse Niederlage zum Schluss irgendwie religiös ummodelt und da so eine krude religiöse Theorie von Sühne und Erlösung draus macht, sondern Gott selbst bestätigt den gekreuzigten Jesus, indem er ihn auferweckt. Und der Auferstandene selber lehrt die frustrierten Jünger von der absoluten Notwendigkeit, dem Muss, der Logik, der Liebe, der allmächtigen Liebe Gottes, der Gott an dieses Kreuz. Der Richter selber zieht sich unser Leben an und trägt das Gericht und bittet uns, lasst euch versöhnen mit Gott. Stehen wir heute davor und sagen, ja, wie soll das begreifen? Kann man das verstehen? Als ich ein junger Pastor war, Pastorenlehrling als Vikar, war ich in Jerusalem, das ist über 50 Jahre jetzt her, war vor dem Sechstagekrieg, ganz 64, 65, ganz auf der arabischen Seite. Ich konnte gar nicht nach Israel, ich habe in der islamischen Welt gelebt, dort in der deutschen Gemeinde der Löserkirche meinen Dienst getan unter arabischen Schülern in Bejala. Und in den Sommerferien bin ich in St. George's in Jerusalem auf ein langes Seminar gegangen zu Islamstudien. Dort habe ich einen wunderbaren Mann kennengelernt, den ich verehre. Inzwischen ist er gestorben, ein großer Mann. Es war der Bischof Hassan Dekani Tafti aus dem Iran. Er war ein kluger, gebildeter Mann, er war früher Muslim, kam zum Glauben an Jesus, war erst Lehrer, machte Jugendarbeit in Isfahan, in Rosenstadt, wurde Pastor, wurde dann Bischof einer christlichen Kirche. Er wurde dann, sein Sohn, ein großer Fotograf, wurde ermordet in der Khomeini-Revolution. Der selber wurde vertrieben aus dem Land. Er ist in Oxford im Exil gestorben. Ich habe ihn persönlich gekannt und verehrt. Seit dieser ersten Begegnung, als er mir erklärte, warum er an Jesus glaubte, den Gekreuzigten. Er hat es in einem kleinen Buch geschrieben, Design of My World, Bild meiner Welt. Und damals werde ich nie vergessen. Für einen Muslim ist das, Muslime denken wie natürliche Menschen. Wie eigentlich jeder vernünftige Mensch angesichts des Kreuzes denkt. In Sura 4 im Koran steht, wenn die Juden sagen, sie haben Jesus, den Messias, getötet, dann lügen sie, denn sie haben ihn nicht getötet, sondern einen, der ihm ähnlich war, denn Gott ist allmächtig und weise. So interessant, weil Muslime nach dem Koran glauben an die Jungfrauengeburt. Ganz viele meiner Kollegen in der evangelischen Kirche, Pfarrer, glauben das nicht, sie halten das für Legenden. Jeder gläubige Muslim aber glaubt, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren worden ist, das steht neben ihm im Koran, dass er Wunder getan hat, dass er auch wiederkommen wird, am Ende der Zeit eine Rolle spielen wird beim Gericht, die Christen zu strafen, dass sie Schweinefleisch gegessen haben. Aber in Sura 4 steht, wenn sie sagen, sie haben Jesus getötet, dann lügen sie. Warum? Kann man die Kreuzigung leugnen? Nein, es ist nicht historisch geleugnet zu sagen, Gott ist allmächtig und weise. Es wäre eine Widerlegung der Allmacht und Weisheit Gottes, wenn er zulassen würde, dass ein Prophet, und mehr ein Prophet ist er für im Islam, Jesus, ja, Isa, wenn er zulassen würde, dass ein Prophet getötet wird, wäre das die Widerlegung. Der weiß, das ist die gleiche Logik wie unterm Kreuz bei den Religiösen, sagen, steig herab vom Kreuz, dann glauben wir. Einer, der sich selbst nicht helfen kann, der kann nicht die Offenbarung Gottes sein. Gott würde sich beweisen als der Allmächtige. So, und Hasan Dehkani Tafti sagte, das ist für einen Muslim, und ich ergänze, für einen natürlich denkenden Menschen, insofern repräsentieren Muslime die ganze normale Religiosität der Menschheit. Sehr vernünftig. Es kann nicht sein. Der allmächtige und barmherzige Gott und ein gekreuzigter Jesus? Mist, Unsinn. Und dann sagt er den Satz, an dem er selber begriff, dieser Jesus ist mein König und mein Retter. Er sagte den Satz, er hat sich mir tief eingeprägt, das kann Englisch immer noch sagen, if love meets rebellion, the result cannot be anything but suffering. Wenn Liebe auf Rebellion stößt, kann das Ergebnis nichts anderes sein als das Leiden der Liebe. Die Liebe Gottes stößt auf die Rebellion des Menschen. Ich bin mein eigener Herr, mein Leben gehört mir, ich weiß, was gut für mich ist. Normalerweise gibt es nur eine Logik. Wenn Gott allmächtig ist und Gott wirklich lebt, dann wird er diesen Widerstand gewaltsam niedermachen. Der geoffenbarte Gott aber hat entschieden, dass seine Liebe die Allmacht der Liebe ist. So wie der alte Liederdichter und Mystiker, evangelische Mystiker Gerhard Ter Stegen vor 300 Jahren gedichtet hat. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. So, und Hasan Dehkani Tafti sagte, das war die Wende. Es zerbrach alle meine natürliche Logik. Ich lernte von neuen Voraussetzungen her denken und was noch wichtiger war, leben. Ich konnte das, was die totale Niederlage, die totale Widerspruch zur Allmacht und zur Liebe Gottes nach religiösem Grundverständnis sein musste, konnte ich annehmen als die Allmacht der erlösenden Liebe Gottes. Liebe stößt auf Rebellion. Die Allmacht der Liebe Gottes geht ins Leiden. Musste nicht der Christus leiden? Es gibt eine tiefe Logik. Deshalb redet die Bibel von der Weisheit Gottes, die die Kraft Gottes ist, die für dummes Zeug gehalten wird, wenn man von anderen Denkvoraussetzungen herkommt. Aber es ist Weisheit Gottes und Kraft Gottes. Ja, das ist das eine. Aber es ist noch ein Punkt dabei, der mir immer zu schaffen macht und der heute ganz vielen Menschen zu schaffen macht. Und über diesem Nachmittag, wo wir dieses Fest feiern und unsere Herzen Jesus zujubeln mit Liedern und wo wir das wirklich mitfeiern, dass er der Sieger und der König ist, wollen wir nicht vergessen, dass in unserem Land Millionen Menschen leben, die das absolut nicht nachvollziehen können, was wir hier feiern. Die sagen, was ist das für ein Glaube? Was ist das für ein Gott, der ein solches blutiges Geschehen am Kreuz braucht, um uns vergeben zu können? Kann er nicht einfach so sagen, ich liebe euch, schwamm drüber, Barmherzigkeit, ich bin eben die Liebe und ich vergebe euch. Was ist das für eine Vorstellung, was ist das für ein Gott, dass er dieses blutige, grauenhafte Geschehen am Kreuz ist und dass er sagt, das ist stellvertretendes Leiden der Liebe Gottes, er trägt das Gericht an meiner Stelle. Kann man das ernst nehmen? Ja, sage ich. Ich sage zweierlei. Ich verstehe jeden, der sagt, das kann ich nicht verstehen. Denn wir können alle nur das verstehen, was auch sonst in unserer Umgebung vorkommt, was wiederholbar ist, was wir möglicherweise auch selber wiederholen können, im Labor oder sonst auch immer. Und was sonst aber nicht vorkommt, das ist, wie man sagt, nicht plausibel. Das leuchtet uns nicht ein. Das passt nicht rein. Also ich kann verstehen, denn das, was am Kreuz passiert, dazu gibt es keine Parallele. Aber eine Brücke will ich dir doch bauen. Und möchte ich doch jedem bauen, der diese innere Ablehnung spürt gegenüber der Botschaft vom gekreuzigten König und Retter Jesus. Sieht, wir möchten das im Grunde gerne. Ich habe vor meinen Augen ein Elternpaar, zu unserem Freundeskreis gehörte, vor Jahren passierte das in unserer Stadt. Die Tochter, 6 Jahre, starb in wenigen Wochen an radikalen, brutalen Blutkrebs in den Armen der Mutter. Man konnte mitsehen, wie diese Mutter, eine schmale Person, schier starb in diesen Schmerz. In dieser Not ist tiefe Elternliebe so, dass sie sagt, wenn ich jetzt tauschen könnte, wenn ich jetzt deine Krebskrankheit nehmen könnte und dir meine Gesundheit geben könnte, ich würde es so gerne tun. Jetzt und sofort. Ja, das möchte ich. Ich würde mich mit dir identifizieren. Ich möchte eins werden, derselbe werden, mit dir. Wir versuchen das. Wir versuchen in Gedanken und in Gefühlen uns hineinzufühlen in das Leid eines anderen. Aber das ist die brutale, schreckliche Grenze aller menschlichen Liebe. Ich kann dem anderen seine Krankheit nicht abnehmen. Jeder stirbt seinen Tod selber. Wir möchten es gerne. Unsere Sehnsucht treibt uns dazu. Ich möchte an deine Stelle gehen. Wenn doch nur ich das könnte. Wir können es nicht. Das ist die Grenze aller menschlichen Liebe, diese schreckliche Ohnmachtsgrenze. Der eine und einzige, der in dieser Begrenzung nicht gefangen ist, ist der Schöpfer des Universums, der nicht in Raum und Zeit gefangen ist. Und deshalb ist nur er in der Lage zu tun, was keiner tun kann. Er wird Mensch und zieht sich mein und dein Leben an. Gott war in Christus und versöhnte die Welt, den Kosmos heißt er, mit sich selber. Nur er kann wirklich in unser Leben hinein. Ich in dir, sagt Jesus, und ihr in mir. In Christus sein ist eine Formulierung, die unzählige Male in der Bibel vorkommt, um dieses Geheimnis, das wir nicht packen können. Wir können es so schwer verstehen, weil es keine menschliche Parallele gibt dazu. Die engste Verbindung in einer Ehe zwischen Mann und Frau, aber wir bleiben doch unterscheidbare, selbst ein Mann und eine Frau, wir können nicht den Tod des anderen sterben. Das heißt, wir erkennen nur Annäherungen und Sehnsüchte. Gott allein kann es tun. Und das ist das unvergleichliche, einzigartige Wunder. Ich sage noch einmal, ich verstehe Menschen, die sagen, ich kann es nicht begreifen. Weil es gibt keine Erklärungsbrücke im Sinne einer wirklichen Parallele zu dem Geschehen, was am Kreuz, dass Gott selbst Mensch wird und sich mein Leben anzieht, meinen Ganzen. So heißt es einmal im Neuen Testament, im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn in ihm würden Gerechtigkeit Gottes. Das heißt, Jesus wird zur Lüge, zum Hass, zum Mord, zum Ehebruch, zur Abtreibung, zur Rücksichtslosigkeit, zur arroganten Selbstgerechtigkeit in Person gemacht. Und so behandelt Gott ihn am Kreuz. Er unterscheidet nicht mehr zwischen dem Menschen und der Sünde, sondern Jesus trägt unsere Sünde. An meiner Stelle. Das ist ungeheuer. Und deshalb wehren wir uns dagegen. Wir sagen, es geht nicht. Nein, es geht nicht. Doch es geht. Gott schafft es. Musste nicht der Christus leiden. So ist das Kreuz, das wir für die totale Niederlage halten. Alles ist durchkreuzt. Alles ist widerlegt. In der Auferweckung wird dieses Kreuz die stärkste Machttat, der stärkste Kraftakt der allmächtigen Liebe Gottes. Die Frage ist, was heißt das jetzt? Was ist die Konsequenz? Jetzt hängt der dort. Und es sind die ausgebreiteten Arme des Schöpfers, der sich nach seinen weggelaufenen Kindern, nach seinen rebellischen Geschöpfen sehnt. Viele haben Gott vergessen. Und viele haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Und manche sagen deshalb heute, deshalb kannst du machen nichts. Kirchennamen ausgedient. Ich sage euch, wir sind dazu da, um anderen zu bezeugen, es mag sein, dass du Gott vergessen hast. Es mag sein, dass du vergessen hast, dass du Gott vergessen hast. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, er hat dich nicht vergessen. Er sehnt sich nach dir. Er breitet die Arme aus. Kennt ihr das? Wir haben 3 Kinder, jetzt 5 Eltern, die sind alle schon erwachsen jetzt und so. Immerhin haben wir doch Sachsen bevölkert. Immerhin haben wir 3 Enkel als Sachsen. Die können richtig sächsisch und so. Was? Leipziger geworden, du. Haben zwar nicht bis ins Erzgebirge, aber doch, jetzt haben wir eine angeheiratete, wie sagt man da? Schwiegerenkeltochter? Familiären Sachen, meine Frau für zuständig. Die kommt aus dem Erzgebirge. Wunderbar. Selbst das ist in unserer Familie zu Hause. Aber wir erinnern uns, als unsere Kinder klein waren. Kennt ihr dieses Spiel? Das schönste aller Väterspiele. Arme ausbreiten. Wer kommt in meine Arme? Wir hatten ein Spiel von einer Mauer, Treppenstufe. Steig unten. Und einer unserer Jungs, kleine Jungs, weiß gar nicht, wie alt die waren, 4, 5 Jahre oder so, stand da oben. Wer kommt in meine Arme? Und der springt von oben runter im Gleitfluch. Da war kein Wasser, da war kein Nichts, da stand nur Papa mit offenen Armen und der Kerl hat gesagt, ich stürze mich da runter, der wird mich auffangen. Das ist es. Wer kommt in meine Arme? Seht, wenn schon wir Menschen als Väter solch eine Sehnsuchtsliebe entwickeln können zu unseren Kindern, wie viel mehr der Vater ist, ohne verglichen werden zu können mit irgendeinem menschlichen Vater. Und da hängt er am Kreuz und seine Arme sind ausgebreitet. Und er ruft, komm heim, wer kommt in meine Arme? Komm zum Kreuz. Das feiern wir. Danke euch beiden nochmal. Alex und Anja. Beide, Anja, habe ich richtig gesagt, dass ihr das so erzählt habt aus eurem eigenen Leben. Und ich glaube, dass das für viele für uns ansteckend ist. Lasst euch anstecken von dieser Sehnsucht. Wir dürfen alles mitbringen. Du darfst kommen, wie du bist. Man darf seine eiskalte, arrogante Selbstgerechtigkeit und Besserwisserei bringen. Wie ein junger Intellektueller namens Paulus, Saulus, der wütend war über diesen Quatsch von Jesus und dem Kreuz und der Auferstehung und der schließlich dem Auferstandenen begegnet und rumgedreht wird und in seine Arme läuft und dann durch die Welt zieht und sagt, ich will nichts anderes mehr wissen als Jesus, den Gekreuzigten. Er allein ist der Herr und der Retter. Er will, dass die Welt es weiß, weil er selber mit seiner ganzen besserwisserischen Selbstgerechtigkeit in die Arme des gekreuzigten Gottes gerannt ist und Vergebung der Sünden fand. Du kannst kommen mit deinem Betrug in einem Land, indem man Bestsellerromane, Bestsellerbücher schreiben kann mit dem Titel Der Ehrliche ist der Dumme, wie Ulrich Wickert das vor Jahren schon getan hat. In der die Führungselite, man dachte ja, die Ingenieure wären die Klügsten. Aber dass sie ihre Arbeit nicht tun können, ohne uns zu bescheißen von oben bis unten, ist schon eine bittere Enttäuschung für dieses Land. Dass die kleinen Leute dann sagen, wenn die da oben so rumlügen und Millionen kassieren, wer will mich in Frage stellen, dass ich mitnehme einer Steuererklärung Handwerker, der ohne Rechnung kassiert und so? Und jeder, der seine Mogelei und seine Betrügerei für Cleverness hält, nur der Ehrliche ist der Dumme. Im Kreuz des Jesus, der die Wahrheit ist, kannst du kommen, Herr. Ich bin es so leid, dieses Gift und dieses Elend der Lüge in meinem Leben, des Betruges in Ehen rumzuschleppen. Herr, hier bin ich. Ich komme in deine Arme. Herr, komm. Er hat alles getragen. Die Habgier und die Sexgier. Es ist ja alles nur die Sehnsucht, was zu sein, Ansehen zu haben und geliebt zu werden, aus der wir besserwisserisch alle Gebote Gottes mit Füßen treten. Und wenn er Gott die Arme ausbreitet und sagt, komm doch in meine Arme. Das ist ein Fest am Karfreitag, dass du dich locken lässt. Was mag sein in deinem Leben? Für das du dich schämst vor dir selber und wo du nie mit anderen darüber geredet hast. Heute Nachmittag ruft der Herr, komm in meine Arme, bekenne deine Sünde, deine Eigenmächtigkeiten, deine Verbohrtheiten, deine Besserwisserei, deine Rebellion, deine Gottvergessenheit. Ich bin gekommen, um alles zu tragen, um dich mit Gott zu versöhnen. Und du sollst ein Kind Gottes sein. Und du sollst wissen, er, der mit der Spottkrone ist der König aller Könige. Aber eine Warnung will ich da noch sagen. Wenn wir heute Jesus als den König ehren, Achtung, damals wusste man, dass Könige Macht haben. Was sind Könige heute? Könige sind dienstagsabends für ZDF Herzschmerzsendungen über Royals. Könige haben nichts zu sagen, sie sind Deko. Und manchmal habe ich den Verdacht, das könnte abfärben auf uns Christen, dass wir Jesus auch wie einen Dekokönig für Herzschmerzabteilung irgendwie gebrauchen. Aber dass er nicht wirklich etwas zu sagen hat in unserem Leben. Aber lass es nicht ein. Komm zum Kreuz und sag, Herr, du hast alles für mich getragen. Ich glaube dir nun, dass du mein Leben geschaffen hast und erhalten hast und dass du es erlöst hast und dass du nun der König meines Lebens sein sollst. Und ich vertraue deinem Wort und ich lese dein Wort und ich will es lernen, ich will dein Schüler werden. Lehre mich, wie das geht, dass ich lebe wahrhaftig und mit meinem Besitz und in meiner Ehe und in meiner Familie und in meinem Beruf und im Dorf und in der Stadt, wo ich bin. Ich möchte so gerne lernen zu leben, wie du, der Erfinder und Liebhaber des Lebens, sich gelingendes Leben vorgestellt hat. Hast du eine Sehnsucht? Dann ist heute die Stunde, wo du dieser Sehnsucht Raum geben darfst. Wir haben das so vorgesehen, dort ein bisschen in der Ecke, aber das Kreuz stand eigentlich immer irgendwie in der Ecke. Aber da ist wenigstens angestrahlt, da steht ein Kreuz. Und während jetzt die Musikgruppe, wir kommen schon rauf, ein Einladungslied singen und spielen wird. Was für ein Gott ist dieses Lied. Ist die Zeit, dass du aufstehen kannst, wo auch immer du sitzt. Und da bitte ich denn, dass ihr das nicht filmt. Das ist eine so heilige und keusche Angelegenheit, dass ihr die Menschen, die das tun, jetzt nicht ins Bild nehmt. Und wenn du kommst, kannst du sagen, Herr, ich komme, diese äußeren Schritte an diese Kreuz sollen innerlich bedeuten, ich will zu Jesus kommen und ich will meine Sünde mitbringen, die Dummheit meines Lebens und die Besserwisserei und ich will es ihm sagen. Es werden dort auch Menschen aus dem Gebetsteam sein. Die haben das, glaube ich, irgendwie so draufstehen. Ne? Ja. Weiß nicht auf der Stirn, aber hier so. Und die werden mit euch anbieten, mit euch zu beten. Ihr könnt alleine beten, aber das sind andere, mit denen ihr sprechen könnt. Es ist so gut, wenn man einen Zeugen hat, in dessen Ohr man sagen kann, vor dem Angesicht Gottes, den ganzen Dreck, den ganzen Mist, all das, was das Leben so kaputt gemacht hat und so beschmutzt hat und so zerstört hat. Und das vors Kreuz bringen. Und dies ist nicht das Kreuz, an dem Jesus hing. Wir nehmen dieses Kreuz als eine Erinnerung für das eine Kreuz, an dem er ein für allemal für uns starb. Und nun ist er gegenwärtig in unserer Mitte als der auferstandene, lebendige Herr und hört deinem Herzen zu. Ja? Kommst du? Wir haben die Zeit während dieses Liedes, dass ihr kommt und euch einfach an diesem Kreuz trefft mit Seelsorgern, innerlich mit Jesus im Gebet. Und ich schließe das Ganze mit einem Gebet dann ab und dann segnen wir euch. Amen. Ihr dürft weiterkommen, lasst uns aufstehen und beten. Herr, wir beten dich an, dass wir dir so kostbar sind. Du hast dich anspucken lassen, beleidigen lassen, aber du hast deine Liebe zu uns nicht aufgegeben. Wir danken dir für alles, was du neu in unserem Leben gemacht hast. Wir hören nicht auf, dich anzuflehen, dass du in unserem Land und in der ganzen Welt wieder und wieder Menschenherzen anrührst und öffnest für dich. Wir brauchen dich. Und wir flehen dich an, dass du uns verwandelst und zu Zeugen und Mitarbeitern deiner Liebe und deines Friedens machst, dass wir Brücken bauen können. Danke, dass dein Herz offen ist und dass du nicht aufhörst in deiner Liebe. Dafür danken wir dir für diesen Tag und für deine Gegenwart. Und nun segne uns, wie du es uns zugesagt hast. Ich darf euch den Segen Gottes weitergeben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.